Ich möchte Ihnen ein Wort des David zurufen. Mein Herz ist fröhlich, denn du wirst meine Seele nicht im Tode lassen, noch zugeben, dass dein Heiliger verwese. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ich wünsche Ihnen nur, dass diese Freude an der Auferstehung Jesu auch Ihr Leben durchzieht und Sie heute an diesem Ostermontag fröhlich macht. Und ich möchte Sie einladen zum Mitsingen dieses Jubellied: Jesus lebt, mit ihm auch ich tot. Wo sind nun deine Schrecken? Vom Lied 89, die Verse 1, 2 und 5. Beten. Herr Jesus, du auferstandener Herr, du hast uns gestern und heute durch dein Wort, auch wo wir es für uns lesen, wieder angesprochen und hast uns in die Entscheidung gerufen, dir zu glauben, dir zu vertrauen, wegzusehen von den vergänglichen Dingen. Und nun gib uns diesen gewissen und festen Glauben, der allen Anfechtungen und Zweifeln trotzen kann, ja, dass wir gehorsam deinen Willen tun. Bewege uns auch heute durch dein Wort ganz neu, dass unser ganzes Leben gründet auf deiner Auferstehungskraft, dass wir nicht abhängig sind von Erfahrungen, von sichtbaren Eindrücken, sondern allein von deinem Wort, von deinem Wirken, von deinem Tun. Und wir beugen uns heute Morgen auch unter so viel Kleinmut, Zweifel, Unglauben. Ja, du kannst mit uns oft so schlecht arbeiten, weil wir so treulose Leute sind. Und darum bitten wir dich, Herr, wirke Neues in unserem Leben. Lass von diesem Osterfest Wirkungen in unser Leben hinein ausgehen, die von dir geschaffen sind, die von dir getan sind, dass neues Leben entsteht, auch bei uns. Und so wollen wir auch in der Stille jetzt vor dich bringen, alles, was uns im Persönlichen bewegt. Wir loben dich, dass du uns wiedergeboren hast zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung von den Toten. Amen. Ich möchte noch einmal einen Abschnitt lesen aus 1. Korinther 15. In den ausgelegten Bibeln ist es Seite 185. Paulus spricht da gegen die Leugnung der Auferstehung. 1. Korinther 15, Vers 12 bis Vers 20. Wenn aber von Christus verkündigt wird, dass er von den Toten auferstanden ist, wie sagen dann einige unter euch, es gibt keine Auferstehung der Toten? Gibt es keine Auferstehung der Toten, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich. So ist auch euer Glaube vergeblich. Wir würden dann auch als falsche Zeugen Gottes dastehen, weil wir gegen Gott bezeugt hätten, er habe Christus auferweckt, den er nicht auferweckt hätte, wenn doch die Toten nicht auferstehen. Denn wenn die Toten nicht auferstehen, so ist auch Christus nicht auferstanden. Ist Christus aber nicht auferstanden, so ist euer Glaube nichtig. So seid ihr noch in euren Sünden, so sind auch die, die in Christus entschlafen sind, verloren. Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so sind wir die elendesten unter allen Menschen. Nun aber ist Christus von den Toten auferstanden, als Erstling derer, die entschlafen sind. Singen vom Lied 86. Die Verse 5, 6 und 7.
das nächste Lied, 85, Vers 11 bis 13, da singen wir nun, 11 bis 13. Frau Ricker, 85. Die Stiftskirchengemeinde hat mit diesem Mann sehr viel gesprochen. Ich habe auch mit Brüdern aus der charismatischen Bewegung gesprochen und sie haben gesagt, es kann nicht sein, sie haben es geprüft, ob das das Reden des Geistes Gottes ist. Und zwar einfach deshalb, weil wir auch unter Gebet eine Ordnung für unseren Gottesdienst festgelegt haben. Ich habe mich bereit erklärt, dass wir im kleinen Bruderkreis gerne prüfen, ob das die Rede ist. Er will immer, Sie haben es ja auch schon früher einmal erlebt, wenn Sie dabei waren, eine Botschaft bringen. Und darum müssen wir uns an dieser Stelle auch damit befassen. Und ich will es Ihnen zur Klärung sagen. Wir haben viele Möglichkeiten in unserer Gemeinde, wo auch die verschiedenen Gaben auch durch den Heiligen Geist zu Wort kommen. Aber wir wollen den Gottesdienst nicht dazu gebrauchen, dass jeder, der spontan reden will, welche Botschaft auch immer. Wir werden sonst erleben, dass politische Botschaften, persönliche Botschaften, die nicht geprüft sind, kommen. Unser Gott ist ein Gott auch der Ordnung. Und darum möchte ich es sagen, weil immer wieder einige beunruhigt sind, ob es nicht doch der Geist Gottes sei, ob das nicht der Prophet Amos war. Es haben sich verschiedene Brüder auch damit beschäftigt und damit auseinandergesetzt. Und wir haben, wie gesagt, in den Hauskreisen, auch in den anderen Versammlungen, genügend Gelegenheit, auch zu hören, was der Geist Gottes durch einzelne Schwestern und Brüdern sagt. Auch in unseren Gemeinschaftsstunden besteht immer wieder viel Gelegenheit dazu. Wir wollen nicht glauben, dass immer im Außergewöhnlichen nur Gott redet. Es gibt auch in der Gemeinde Dinge, über die wir miteinander eingekommen sind. Und nun will ich den Predigtext lesen, den wir heute haben. Wir wollen fortfahren, wo wir gestern gestanden sind. Johannes 20, Vers 24 bis 29. Johannes 20, Vers 24 bis 29. Es geht da um die Frage des Zweifels. Thomas aber mit dem Beinamen Zwilling, einer der zwölf, war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sagte zu ihnen, solange ich nicht in seinen Händen die Nagelwunden sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Seitenwunde, werde ich es nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger wieder drinnen versammelt und Thomas war bei ihnen. Da kam Jesus und trat mitten unter sie, obwohl die Türen verschlossen waren, und sprach, Friede sei mit euch. Danach sagte er zu Thomas, lege deinen Finger hierher und sieh meine Hände an und gib deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Herr, du weißt, wie aufgewühlt wir auch sind. Wir wollen nicht von Menschen abhängig sein, sondern von dir. Stärke uns den Glauben und gib uns deinen Heiligen Geist jetzt zum Hören auf dein Wort. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wenn Sie in der Bibel lesen, im Neuen Testament, dann wird immer ein feiner Unterschied gemacht zwischen den Menschen. Und dazu gehört ja auch der Unterschied des Thomas zu den anderen Jüngern. Er hat Schwierigkeiten gehabt, die Auferstehung Jesu Christi richtig zu fassen und zu verstehen. Das fiel ihm gar nicht leicht. Wenn Sie andere Jünger anschauen, da gab's welche wie der Petrus, das waren feurige Menschen, in denen das Temperament auch viel stärker zum Zug kam. Sie kennen die treue Art des Johannes, der so tief in seiner Liebe zu Jesus war. Und wenn wir den Thomas ein wenig charakterisieren sollten, er ist eine schwerblütige Natur. Damals, als Lazarus schwer krank lag, hat er gleich zu Jesus gesagt, so ist uns in Johannes 11, Vers 16 überliefert, dann gehen wir eben nach Judäa, um dort zu sterben. Ein Mann, der immer schwer trug. Und ich will Ihnen das vorneweg sagen, weil Sie manchmal denken, ich bin so anders, auch in meiner ganzen Glaubensart. Jesus macht nicht alle gleich, sondern er nimmt die Unterschiede eines Menschen auch zum anderen ganz ernst und geht auf Menschen zu in ihrer ganz besonderen Eigenart und wird ihnen gerecht. Vielleicht denken Sie, wenn wir heute diese Geschichte von Thomas lesen, es gehe hier um eine schnelle Verurteilung des Thomas und um ein Fertigwerden mit seinen Zweifeln. Wir sehen in diesem Abschnitt vielmehr, wie freundlich unser Herr Jesus ist und wie er viel besser jeden versteht mit seinen Schwierigkeiten, mit seinen Problemen, auch mit seinen charakterlichen Eigenarten, die er besitzt. Und wie Jesus auf ihn zugeht und mit ihm redet in Güte und ihm über alle Schwierigkeiten hinweghelfen will. Ich möchte jetzt zuerst reden über die Not des Zweifels. Zweifel grundsätzlich auszuschalten, das ist nicht erlaubt. Wir müssen sehr genau unterscheiden, um welche Art von Zweifel es sich hier handelt. Es gibt ganz unterschiedliche Zweifel. Wenn wir grundsätzlich den Zweifel einfach aus unserer Mitte hinaus tun würden, dann würden wir einen schlechten Dienst machen. Wir wollen doch immer wieder fragen, kritisch prüfen und sehr sorgfältig prüfen. Wir wollen doch nicht blindlings irgendeiner Meinung aufsitzen. Da haben Sie auch ein Recht drauf, dass Sie sagen, habt das wirklich geprüft, ob bei dem Mann nicht der Heilige Geist redet. Doch, wir haben es geprüft, der Kirchengemeinderat, der Stiftsgemeinde hat es geprüft. Wir wollen kritisch prüfen, Zweifel haben, nicht einfach blindlings glauben. Wir müssen doch nachgehen einer Sache, sie untersuchen und sie auch unserem Verhör unterziehen. Die Zweifel gehören zu unserem Leben. Ein Kind zweifelt nicht, nimmt alles auch von den Eltern ab, aber dann kommt ja die Zeit, so mit 14, 15 Jahren, wo man auch das, was man von den Eltern bekommt, kritisch prüft, abwägt. Das ist ein Zeichen der Reife eines Menschen. Ich will das Ihnen sagen, wenn Sie meinen, Sie würden mit Ihren Fragen und mit Ihren Zweifeln nicht ernst genommen. Doch, das gehört zur Reifung einer Person dazu. Der Thomas will ja nicht einfach irgendwelchen Märchengeschichten aufsitzen. Und wir können heute ja froh sein, weil in unseren Tagen auch Zweifel auftauchen. Wie gut, dass damals, als man es nachprüfen konnte, so kritische und ernsthafte Leute dabei waren wie Thomas. Das ist doch für uns eine große Hilfe. Dann kann man genau wissen, was los ist mit der Auferstehung. Dann kommt man doch der Sache nach genau hin und kommt genau drauf. Es gibt natürlich Auch Zweifel, die hat Jesus sehr hart zurückgewiesen. Und das soll jetzt genannt sein. Die müssen wir unterscheiden von den Zweifeln des Thomas. Wenn Leute Fragen gestellt haben an Jesus und Jesus sagt ihnen, ihr fragt ja nur, weil ihr die Werke der Finsternis tut. Ihr wollt euch nur entschuldigen. Ihr versteckt euch hinter den Fragen. Unsere Zweifel können natürlich Versuche sein, das Wort Jesu von uns wegzuweisen. Wir haben sicher alle schon manchmal den Eindruck gehabt, wenn Fragen auf uns zukamen, dass wir dachten, da will ja einer nur das Wort Gottes in seiner Schärfe von sich wegschieben. Die hat Jesus nie gelten lassen, diese Zweifel. Auch die anderen Zweifel hat Jesus nicht gelten lassen, die Zweifel an der Größe und Allmacht Gottes. Wenn ein Mensch nur denkt, ach, in meinen Kopf kriege ich das nicht hinein. Ich kann das alles nicht verstehen, was da gesprochen ist, weil er nur gelten lässt, was er an Erfahrungen erlebt hat oder was in seinem kleinen Denkraum möglich ist. Mit solchen Zweiflern hat sich Jesus auch nicht auseinandergesetzt. Aber die Zweifel des Thomas waren anderer Natur. Ich möchte doch noch vorneweg ein paar Worte sagen zum Recht dieses Zweifels des Thomas. Wenn wir die Zweifel ganz aus unserem Leben herausschieben, dann gäbe es bei uns überhaupt keine Wissenschaft. Die Denkenden unter uns, die auch die Aufgabe haben von den Gaben, die Gott ihnen mitgegeben hat, die haben ja das gelernt, dass eigentlich unsere ganze Forschung nur weiterkommt, indem fortwährend das, was man früher erkannt hat, noch einmal in Frage gestellt wird. Aber es gibt einen Augenblick auch beim Zweifel, auch beim kritischen Rückfragen, wo unsere Zweifel umkippen, wohin? Sie kippen um zu einer völligen Skepsis. Da bleiben nur noch Probleme, nur noch Fragen, alles wird fragwürdig und man kann überhaupt nichts mehr verstehen. Darum ist es wichtig, darauf zu achten, was diesen Thomas wohl bewegt hat. Jesus hat ihm nie abgesprochen, dass er ein aufrichtiger, ein ehrlicher Mann ist, der es ernst meint. Und das ist gut, wenn wir uns heute am Ostermontag noch einmal damit beschäftigen, weil es unter uns manche geben mag, die auch von solchen Fragen belastet und beschwert sind. Er ist in der Tiefe seines Wesens verzweifelt. Er war ja nicht dabei, als Jesus den Jüngern erschienen war. Warum war er nicht dabei? Wir wissen es nicht. Er hat Jesus nicht erlebt, als er zu den Jüngern trat, und sein Herz leidet immer noch unter dem schweren Verlust, als man Jesus ins Grab hinunterlegte. Das macht ihm noch solche Not, da hat man ihn hinuntergelegt. Er war doch einst mit Jesus gezogen, er hat doch geglaubt, er hat doch sein ganzes altes Leben zurückgelassen, das war doch ein Schritt des Glaubens. Ob wir schon solche Glaubensproben hinter uns haben wie Thomas? Er war doch Jesus gefolgt, obwohl er dort gar keinen Beweis hatte, keine Sicherheit, keine Garantie. Einfach auf das Wort Jesu hin war er mitgegangen. Aber am Karfreitag, da war alles in ihm zerbrochen. Dort war nur noch Traurigkeit und Verzweiflung. Der Zweifel ist eine Not, das ist mein erster Punkt. Jeder, der mit dem Zweifel zu ringen hat, wird zugeben, auch wenn er den gleichen Zweifel spürt, den Thomas hatte. Der Zweifel muss in meinem Leben überwunden werden. Ich muss herauskommen aus meinem Zweifel. Aber wie mache ich das? Darum möchte ich jetzt über die Geduld Jesu reden. Jesus hat um diese Zweifel des Thomas gewusst. Es war dem Thomas nicht genug, ebenso einen Glauben zu haben von irgendeiner Auferstehung, den da einige daher erzählen. Für ihn musste das wirklich gewiss sein. Ist Jesus der Auferstandene? Mit ihm wollte er ja eine Beziehung haben. Genau darum rang er. Und der Thomas hat in seinen Zweifeln richtig verstanden. An der Auferstehung Jesu hängt ja letztlich alles. Wenn das wirklich wahr wäre, dann wäre dies ja ein Ereignis, das unsere ganze Welt sprengt, das unser ganzes Denken auseinanderreißt. An dieser Stelle muss er Gewissheit haben. Es ist der Schrei nach Gewissheit, der aus dem Zweifel des Petrus, des Thomas kommt. Eine Vision, das ist ihm zu wenig. Seinen Glauben nur zu gründen auf die Meinung von ein paar Leuten, die etwas sagen. Er wollte wirklich auf den Grund gehen. Nun gibt es in der Bibel ein Wort, das immer gebraucht wird, wenn Gott dem zweifelnden Menschen entgegengeht. Unser Gott gibt Zeichen. Und was Thomas sucht, ist ein Zeichen. So etwas findet sich auch beim Propheten Jesaja. Als der König Ahas durch den Mund des Propheten Jesaja aufgerufen wurde, doch Gott zu glauben und ihm zu vertrauen, hat Gott gesagt, fordere dir doch ein Zeichen. Und der König Ahas sagt, ach nein, ich will kein Zeichen, das ist mir Gott versucht. Dann hat Gott ihm das übel genommen. Gott kennt unsere Art. Die Zeichen braucht und Stützen des Glaubens. Darum wird mir das, was Jesus an Umgang mit diesem Thomas tut, so wunderbar, so groß, wie er ihm entgegengeht und ihn auch versteht mit dem Wunsch, ein Zeichen zu haben. Ich will doch ein Zeichen von dir haben. Ich will doch mit meinen Händen nur seinen Leib tasten. Und genau dort, wo die Wundmale sind. Ich will wissen, ob der, der ins Grab gelegt wurde, auferweckt ist. Ich will nicht einen spirituellen Jesus haben. Ich will den haben, der den Tod zerbrochen hat, weil mein Sterben auch ein realer Tod ist. Ich will wissen, ob diese Todesschranke durch Jesus zerbrochen ist. Ich will ein Zeichen haben. Und auch dieses Zeichen schlägt ihm Jesus nicht ab. Darum ist ja Gott in Jesus in unsere Welt gekommen. Und das muss für alle zweifelnden Menschen, und das sind wir ja, beschämend sein, wie tief sich Gott herunterbeugt und wie Gott seine Macht hat sichtbar gemacht in dieser Welt. Und die Menschen haben es betastet, gesehen, sie haben es uns aufgeschrieben in den Evangelien, damit wir glauben können. Gott Zeichen gibt. Gott geht mit zweifelnden Menschen unterschiedlich um. Und darum will ich Ihnen jetzt zwei Beispiele erzählen, die mir ein großer Missionsmann vor kurzem erzählt hat, die er beide erlebt hat. Das eine Erlebnis, er wollte eine Zeit lang gewisse Gruppen untersuchen, die sehr viel Wert legten auf Wunderheilungen. Glaubst du, dann wirst du gesund? Und er hat sich für viele Wochen einer solchen kanadischen Gruppe angeschlossen und ist mitgereist in ihren Versammlungen durch Kanada. Er war aufgenommen ganz in den Kreis der dort dienenden Schwestern und Brüder. Und dort passierte es an einem Tag, dass zwei Söhne der Familie miteinander auf Kaninchenjagd gingen. Sie haben ein Gewehr mitgenommen und wollten Kaninchen schießen. Und dort passiert es durch einen Unglücksfall, dass ein Schuss dem einen Jungen durch den Unterleib dringt. Schwer verletzt und liegt im Sterben. Und sie schleppen ihn zurück, dort zu den Schwestern und Brüdern in die Versammlung. Und der Mann, der Glaubensheilungen verfochten hat, kniet nieder und betet über diesem sterbenden Leib. Heiliger Gott, wir wollen jetzt deine Wundermacht sehen. Wir glauben dir. Du hast Verheißungen gegeben. Und er betet und steigert sich hinein. Heile du diesen jungen Mann. Du hast ein Wort gegeben. Wer zu dir kommt, wird dich hinausstoßen. Du musst heilen. Wenn du nicht heilst, bist du ein Lügner. Herr Gott, du darfst uns nicht draußen lassen. Und der junge Mann starb. Das Zeichen kam nicht. Und Gott wurde als Lügner erfunden. Und der Mann, der dies erzählt hat, war so erschüttert. Man spürte ihm die Betroffenheit noch ab. Er sagte, es ist so gefährlich, dass wir unsere persönlichen Vorstellungen verquicken, wenn wir nicht immer wieder über dem Wort Gottes uns prüfen. Und er sagte, ich will, um das ins rechte Lot zu bringen, eine zweite Geschichte erzählen. Ich war unterwegs in Indonesien und erlebte dort mit, wie die Gemeinden wachsen. Und ich wollte dann eine Gemeinde besuchen, wo noch nie Verkündigung war. Und ein Missionar ging mit mir, und wie wir dort ankamen, kommt ein Moslem zu uns und sagt, auf euch warte ich. Er konnte noch gar nicht wissen, dass das Christen waren. Und er erklärt das kurz und sagt, mein Sohn liegt im Sterben. Wenn dein Gott meinen Sohn heilt, werden wir alle uns taufen lassen und Christen werden. Mein Freund, der mir das erzählte, stand davor, es war nicht seine Art, Wunder Gottes zu provozieren. Und er spürte, dass das eine ganz besondere Frage war. Nicht diese Neugierde, nicht, dass ein Mensch Gott drängen wollte. Er sagte, ich hatte in diesem Augenblick gespürt, wie diese Menschen vor mir standen. Hier waren suchende Leute, die ehrlich nach Gott verlangten, die ein Zeichen Gottes sehen wollten. Und ich ging hinein in dieses Haus, wo dieser fiebrige junge Mann lag, und rief den Namen Jesu an und legte die Hand auf ihn, richtete ihn auf, und er ward gesund in dieser Stunde. Die beiden Geschichten hat mir mein Freund erzählt, ein ganz nüchterner, rationaler Mensch, und wollte mir deutlich machen, wie unser Gott mit suchenden Menschen handelt. Die Moslems in diesem Dorf ließen sich taufen, wurden Christen, obwohl sie nachher nicht dauernd Wunder erlebten, obwohl nachher auch viele gestorben sind, blieben sie bei Jesus, weil dies nur ein Zeichen war der großen Treue ihres Gottes, der sie sucht. Und so steht Jesus vor diesem Thomas und versteht ihn, er weist ihn nicht zurück, er tadelt ihn nicht. Vielleicht geschieht das bei uns viel zu häufig, weil wir nicht diesen seelsorgerlichen Blick haben, den Jesus hat, dass er in die Tiefe des Herzens hineinschaut und weiß, dass dies ein ganz ernsthaftes, verzweifeltes Suchen ist. Ein Suchen nach Gewissheit. Nach dieser letzten Gewissheit ist Jesus der Auferstandene. Kann ich mein Leben an ihn binden? Muss ich noch ein drittes sagen. Das Bekenntnis. Dieser Thomas wird zu einem ganz mutigen Bekenner. Als Jesus vor ihn tritt, sagt der Thomas, komm her. Da sind die Nägelmale und da ist die Seite. Fass mich an. Das hat Jesus der Maria Magdalena abgeschlagen. Rühre mich nicht an, hat er zu ihr gesagt. Einem Thomas erlaubt er es. Das hat den Thomas so bewegt, wie Jesus ihm entgegentrat, dass er ihn gar nicht anrührte. Lesen Sie nochmal genau nach. Steht gar nichts da, dass Thomas das noch braucht. In diesem Augenblick, als Jesus sich so weit vor ihm herunterbeugte und sagt, ich tue das auch noch für dich, damit du glauben kannst. Da war der Thomas so bewegt, dass er niedersank und Jesus anbetet und sagt, mein Herr und mein Gott. Er ruft ihn an. Das ist ein persönliches Bekenntnis, größer kann er es gar nicht mehr sagen. Jesus, mein Gott. Ja, das, was unsere Väter in dem Glaubenssatz der Dreieinigkeit festhalten wollen, dass Jesus der Sohn Gottes wirklich ist, da vor mir steht er. Ich brauche keinen Beweis mehr. Ich kann ihm glauben. Ganz gewiss kann ich ihm glauben. Jetzt sagen Sie, ich hätte genau dasselbe Erlebnis gerne gehabt. Ich habe Ihnen schon gestern gesagt, ich weiß gar nicht, ob Sie von der leiblichen Erscheinung Jesu so überwältigt wären. Aber ich bitte Sie einmal drauf zu achten. Unser Gott kann uns tatsächlich Zeichen geben, die uns tief bewegen. Und wenn wir jetzt erzählen würden aus unserem Leben, dann kämen Dinge zum Vorschein, wo uns unser Herr Jesus angesprochen hat, wie freundlich Jesus schon mit Kindern reden kann, wie er ihnen Gebetserhörungen schenkt. Aber achten Sie darauf, wie Sie fragen in Ihren Zweifeln, ob das dieses ehrliche, aufrichtige, ernsthafte Suchen ist. Jesus, ich will wissen, ob das wahr ist, dass du lebst. Nur ein Zeichen deiner Macht heute. Und darum gibt es nichts Größeres, durch das sich Gott verherrlicht. Nicht durch Visionen. Auch nicht durch Spektakel von Wunderzeichen. Obwohl allein in den letzten Monaten der Herr mir viele bewegende Wunder geschenkt hat, so stützt sich mein Glaube nicht darauf. Und das ist auch der Grund, warum wir einzelnen Leuten verweigern, unseren Gottesdienst aus den Angeln zu heben, wegen ihrer persönlichen Erfahrung. Wir wollen das Wort Gottes prüfen. Im Wort Gottes tritt uns der Auferstandene entgegen. Durch dieses Wort redet er zu uns. Und das werden Sie doch immer wieder erfahren, wie alle persönlichen Erlebnisse und Wunder, die man gehabt hat, alle Erfahrungen verblassen vor der Kraft des Wortes Gottes. Und der Geist Gottes benutzt ja immer wieder dieses Wort Gottes und macht Jesus dadurch groß. Und dann geht dieses Wort uns manchmal durch Mark und Bein, bis dass es durchfährt ins Innerste unseres Wesens und scheidet uns. Und da plötzlich werden wir zu Glaubenden. Jesus hat seinen Jüngern versprochen, dass sein Geist sie in alle Wahrheit leitet. Thomas war ein Wahrheitssucher. Und hinter dem Thomas dürfen die sich nicht verstecken, die der Wahrheit des Wortes Gottes ausweichen. Darum hat Thomas die Wahrheit nicht gesucht in Diskussionszirkeln. Wo finden Sie Wahrheit? Treten Sie Jesus gegenüber in Ihren Zweifeln. Und den Rat darf ich aus dieser Thomas-Geschichte Ihnen allen mitgeben, wenn Sie Wahrheit suchen. Dann lesen Sie das Wort Jesu. Dann suchen Sie vor ihm Klarheit. Reden Sie mit Jesus und sagen Sie, ich stelle mich frei vor dich hin. Herr, gib mir Erkenntnis. Du hast versprochen, dass du mich in alle Wahrheit leitest. Gib mir einen Durchblick. Gib mir Erkenntnis deiner Auferstehungsmacht. Das gilt jetzt auch für die, die traurig, bedrückt sind und müde, die niedergeschlagen sind, die sagen, ich kann gar nicht glauben, dass der Geist Gottes ihnen Erkenntnis Jesu gibt, so dass sie selbst im Angesicht des Todes fröhlich den Auferstandenen bekennen können. dass sie es auch im Blick auf ihre eigenen Enttäuschungen, im Blick auf das eigene Versagen sagen können: Jesus lebt, er ist auferstanden, er ist der Sieger über alle Macht der Sünde. So geduldig geht Jesus mit uns um, damit wir nicht einen Augenblick länger im Zweifel bleiben. Er will uns zu Bekennern machen, zu mutigen Bekennern, die hinausgehen in die Welt und ihn bekennen vor allen Menschen, seine Herrschaft ausrufen, überall. Er ist auferstanden, er lebt heute. Ihm ist alle Macht gegeben, im Himmel und auf Erden. Er will auch ihren Zweifel überwinden und will sie gewiss machen. Es dürfen in ihrem Leben viele Fragen offen bleiben. Auch am heutigen Gottesdienst mögen viele Fragen mit ihnen gehen. Eine Frage ist die wichtige Frage, ob sie gewiss wissen, Jesus ist auferstanden und will in ihrem Leben seine Auferstehungskraft sichtbar werden lassen. Dafür sind wir heute zusammengekommen, um das zu erkennen, um das zu wissen und um alle Zweifel niederzulegen und dankbar einstimmen zu können: Mein Herr und mein Gott. Amen. Und nun singen wir vom Lied 85. Verse 11, 12 und 13. Herr Jesus Christus, deine Güte ist so groß mit uns, wie du uns nachgehst und uns verstehst, auch mit unseren Fragen und mit unseren Zweifeln. Wir hängen ja so fest geprägt
an dem, was wir erfahren und erleben, und können gar nicht denken, wie groß dein Ostersieg ist. Und darum willst du es uns bezeugen durch dein Wort und willst uns hineinführen in einen Glauben, der die Welt überwindet, der dem Tod spottet, der heraustritt aus aller Macht der Finsternis. Lehre uns diesen Glauben, der vor dir steht und dir dankt und dich bekennt, mein Herr und mein Gott. So wollen wir auch in diese neue Woche hineingehen, in deiner Kraft leben und wissen, dass du vor uns hergehst und den Weg bereitest. Bei dir ist nichts unmöglich. Wir wollen dich auch bitten für alle, die schwer geführt werden in ihrem Leben, die durch dunkle Täler gehen, und vor allem für alle zweifelnden Menschen. Lass sie herauskommen aus ihren Fragen zur Gewissheit des Glaubens. Und wir wollen dich auch bitten für alle Fragen, die es gibt in der Zerrissenheit deines Volkes, deiner Gemeinde weltweit, wo so viele Lehren und Meinungen sind. Herr, lass unsere Gemeinde gegründet sein auf deinem Wort, dass es nicht von Menschen abhängig ist, sondern allein von deinem Geist, der uns in alle Wahrheit lehrt. Wir wollen dich bitten, dass deine Gemeinde weltweit wächst in dieser Erkenntnis deines Wortes. Und wir wollen dich auch bitten, auch für diesen Mann, der uns gestört hat, dass er dein Wort erkennt und unter deinem Wort bleibt und dein Jünger wird. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun singen wir noch den Liedvers 87, Vers 1. Vom Lied 87, den Vers 1. Darf die Gelegenheit dieses Gottesdienstes benutzen, Ihnen etwas zu verdeutlichen, was für Ihr Glaubensleben sehr wichtig ist. Ein Christ kann nicht allein sein. Die Tragik vieler Christen bei uns in Deutschland ist, dass sie ganz allein sind. Sie haben keine Bruderschaft. Und Jesus hat uns hier in dieser Welt, wo wir so verlassen sind und so wenig sehen von seiner großen Macht, als Stärkung die Gemeinschaft mit anderen Christen gegeben. Wie wichtig ist das immer wieder von Jesus selbst gemacht worden, in seinen Worten vom Apostel Paulus. Wir brauchen Bruderschaft. Wer heraustritt aus dieser Bruderschaft, die die Versammlungen verlassen, die schneiden sich vom Leib Christi ab. Wir haben in unserer evangelischen Kirche keine Päpste, auch keine Lehrpäpste, die sagen, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist, auch in der Schriftauslegung. In unserem Jugendbibelkreis, da sitzen wir zusammen, 80 junge Leute, und haben freies Gespräch über die Bibel. Wir suchen, was uns der Herr sagen will. Aber es gibt heute zunehmend unter uns einzelne Menschen, die vielleicht eine kurze Erfahrung mit Gott gemacht haben und nun meinen, sie müssen mit ihrer Erfahrung alles nach ihrem Sinn umändern. Und ich wurde das letzte Mal, wie dieser Mann gestört hat, doch von ein paar angesprochen, die sagen, ja, vielleicht ist doch Gott noch drin. Belassen Sie mich nicht mehr. Ich habe damals mit diesem Mann mich auseinandergesetzt. Sie dürfen das selbst tun. Er heißt Uwe Lutjohann und wohnt im Kreis Horb. Sie dürfen mit ihm reden, Tag und Nacht. Sie dürfen prüfen. Wir haben es geprüft, ob seine Botschaft, er hat eine Botschaft, dass Stuttgart untergeht im Feuer, das will er uns mitteilen. Wir glauben, dass es nicht geprüft ist. Er hat auch gesagt, er bräuchte keine Brüder und Schwestern, die sich damit auseinandersetzen. Und das ist immer wieder so schwer, wenn dann das kommen muss. In der Stiftskirche musste die Polizei schließlich einschreiten nach der 5. Gottesdienststörung. Ich will das Ihnen so ausführlich sagen, weil in unserer Gemeinde nicht die Vielfalt der Gaben gestört sein soll. Aber wir können es auch nicht so tun, wenn wir uns sonntags aufmachen, dass wir das Wort Gottes hören, dass wir persönliche Ansichten vorne hinsetzen lassen, das Wort Gottes verdrängen. Und ich möchte Sie bitten, dass Sie sich nicht trennen von der Gemeinschaft der Schwestern und Brüder, die korrigieren uns. Und wenn Sie mich fragen, wo ich meine Korrektur habe, ich bin dankbar, dass ich hier bei den Gemeindeältesten, den Kirchengemeinderäten, eine Bruderschaft erfahre, in einem Kreis, den wir bilden, auch in unserer Wohnung, wo wir manches auch kritisch besprechen und uns prüfen vor dem Wort Gottes, was uns der Heilige Geist wohl zu sagen hat. Ich bin dankbar, dass ich in der Bruderschaft des Hofagerkreises sein darf, wo auch manche kritische Ergänzung erfolgt. Und das ist wichtig, so wird der Leib Christi auferbaut. Wir bringen unsere persönlichen Blickwinkel ein, auch wie wir das Wort Gottes hören. Aber wollen dies nie tun, indem in einer Weise alles andere niedergewalzt wird. Und ich habe oft große Sorge, ob eines Tages unsere Gottesdienste nicht umfunktioniert werden. Morgen bringt einer eine grüne Botschaft und übermorgen bringt einer eine Botschaft der Abrüstung in unseren Gottesdienst. Solange wir können, wollen wir uns wehren, dass unser Gottesdienst erhalten bleibt. Mein Vater hat es mir wichtig gemacht, wie wir im Dritten Reich den Kirchenkampf hatten, wie sie in der Johannesgemeinde in Stuttgart die Kirchengemeinderäte unten an die Kanzel postieren mussten, damit die deutschen Christen nicht während dem Gottesdienst die Kanzel stürmen. Und es war hier in der Hofacker Kirche, die damals die alte war vor der Zerstörung, nicht anders, dass damals das Presbyterium, die Kirchengemeinderäte, sich von Anfang des Kirchenkampfes einmütig zu den bekennenden Christen geschlagen, zur bekennenden Kirche geschlagen haben und darauf Acht gehabt haben, dass das Wort Gottes nicht aus der Mitte der Sonntagsgottesdienste verdrängt wird. Ich glaube, jetzt haben wir genug geredet und wem es nicht genug ist, der darf tun, was er will, nur wollte ich es Ihnen sagen und erklären, in welchem Zusammenhang das steht und warum wir unseren Gottesdienst so durchführen wollten. Nur noch zum Opferenwort, das ist heute für unseren Dr. Kilgus bestimmt. Unseren Missionsarzt, der in Nordpakistan arbeitet. Missionsarzt, er hat ja den Auftrag nicht nur von Gott bekommen, sondern vor den Brüdern geprüft, der Wiedenester Mission, ob das Gottes Wille ist, in den Chitral zu gehen. Dort hat er nun keine Aufenthaltsgenehmigung bekommen und er hat nun einen weiteren Bergstamm in Nordpakistan, wo er Dienste tun will. Ich glaube, auf dieser Seite, bei der Ablage, liegen die weißen Zettel, dort hinten, von Dr. Kilgus. Auf der Seite, Beate? Oder auf der anderen? Auf der Seite liegen sie. Er hat einen Freundesbrief geschrieben und nehmen Sie den mit, damit Sie auch gleichzeitig informiert sind über die Arbeit von Dr. Kilgus und dass Sie im Gebet an ihn denken können. Wir haben ja diese Verbindung mit ihm seit vielen Jahren, weil er auch in Stuttgart eine Zeit war als Arzt. Und wir wollen ihn auch mittragen in dieser großen Aufgabe, dort in Nordpakistan zu arbeiten. Er hat auch sehr viel Kontakt zu den Flüchtlingslagern der Afghanen, die dort in Nordpakistan sind. Und nun wollen wir uns unter den Segen Jesu stellen. Der Auferstandene will mit ihnen gehen, will sie segnen, will seine Hand auf sie legen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.